Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf zwei spannende Folgen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns ganz besonders, dass wir zu Beginn des neuen Jahres auch eine neue Staffel unserer Podcast-Serie Fit für die Nachhaltigkeit vorstellen können. Erfahrene Zuschauer wissen, dass es die vierte Staffel ist. Die ersten drei Staffeln im letzten Jahr sind ausgesprochen gut angekommen. Wir freuen uns da sehr über Ihre Zustimmung und dass viele mitmachen an dieser Stelle. Und ja, das hat es uns natürlich auch besonders leicht gemacht, jetzt auch hier gleich ins neue Jahr entsprechend zu starten. Wir wollen uns heute mit dem Thema der verspäteten Umsetzung der CSRD in das deutsche Recht beschäftigen. Sie haben das alles mitbekommen. Es ist einiges durcheinander geraten. Wir haben eben das Gesetz jetzt nun mal nicht bekommen. Wir haben uns intensiv darauf vorbereitet, dass wir das Gesetz bekommen, aber es möglicherweise auch ein Gesetz eben ist, was viele Haken und Ösen hat. Nun ist es nicht da. Jetzt ergeben sich viele Haken und Ösen daraus, dass es eben kein Gesetz gibt. Und diese Anwendungsfragen, die sich daraus ergeben, sind durchaus sehr, sehr knifflig, wie Sie im Folgenden merken werden. Wir werden uns aber natürlich bemühen, das hier so pointiert wie möglich entsprechend darzustellen. Wir haben das Thema zweigeteilt. Das heißt, auch der folgende Podcast wird sich dieses Themas annehmen. Wir wollen uns heute darauf konzentrieren, wie sieht eigentlich jetzt der anzuwendende Rechtsrahmen aus und welche Auswirkungen hat das konkret auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Konkret sind dieses Wir, die Anja Schmitz-Herkendehl und ich. Anja, wenn du beginnst und dich kurz vorstellst, dann folge.
Mach ich gerne. Ja, ich bin Senior Technical Manager Assurance im EDB und ja, beschäftige mich jetzt schon seit längerem mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung beziehungsweise insbesondere deren Prüfung.
Genau, lieben Dank. Und ja, mein Name nochmal ist Bernd Stiebi. Ich leite hier im IDW den gesamten Bereich der externen Unternehmensberichterstattung. Dazu gehört die klassische Finanzberichterstattung, aber eben auch das Thema, was uns heute hier zusammenführt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, lassen Sie uns nach diesen Vorworten beginnen. Anja, zentraler Aufsatzpunkt unseres Gesprächs heute ist eben die Nichtverabschiedung der Richtlinie in Deutschland. Stehen wir da alleine da oder wie ist der europäische Befund?
Nein, wir sind nicht alleine. Also es haben inzwischen 18 Mitgliedstaaten die Richtlinie umgesetzt. Die ersten waren Frankreich, die haben das schon 2023 gemacht. Und es haben aber jetzt auch Italien beispielsweise und Irland nachgezogen. Aber Deutschland ist nicht der einzige Staat, der die CSRD nicht umgesetzt hat. Zum Beispiel unsere Nachbarländer Österreich und die Niederlande, die haben das auch noch nicht gemacht.
Das ist zumindest ein schwacher Trost, dass wir nicht alleine dastehen. Gleichwohl löst das eben unsere konkreten Anwendungsprobleme nicht. Und mit denen wollen wir uns jetzt ja gleich beschäftigen. Ja, bereits 2024 war ja in gewisser Weise absehbar, dass eine Nichtumsetzung eben auch eine Option sein kann. Wie hat sich das IDW grundsätzlich darauf vorbereitet?
Ja, wir haben, genau wie du sagst, ja, relativ frühzeitig schon befürchten müssen, dass die CSRD nicht mehr in deutsches Recht umgesetzt wird im Jahr 2024. Deshalb hat das IDW schon im Sommer ein Gutachten eingeholt, ein rechtliches Gutachten zu der Frage, was passiert denn dann, wenn die CSRD nicht umgesetzt wird? Und insbesondere ging es um die Frage, müssen Unternehmen dann eben unmittelbar nach der CSRD berichten? Ich kann die Antwort vorwegnehmen, nein, das ist eben nicht der Fall. Ist dann möglicherweise eine rückwirkende Anwendung auf das Gesetz 2024 ja zu befürchten, nenne ich es jetzt mal. Das ist auch nicht der Fall. Also sprich, selbst wenn der Gesetzgeber jetzt in 2025 die CSRD in deutsches Recht umsetzen würde, die Unternehmen könnten nicht noch nachträglich für das Geschäftsjahr 2024 verpflichtet werden. Wir haben solche grundlegenden Fragestellungen wie eben diese Anwendung der CSRD und eine mögliche Rückwirkung im Mitgliederrundschreiben Mitte November bereits dargelegt. Unter anderem ging es auch schon damals darum, um die Frage, können denn die Unternehmen dann die ESRS anwenden? Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher darauf ein. Und wir haben uns auch zum Thema Fee Cap schon im Mitgliederrundschreiben geäußert. Das ist ein Thema des nächsten Podcasts. Das Mitgliederrundschreiben war relativ kurz und wir haben damals schon gesagt, es wird wahrscheinlich eine Reihe von Folgefragen geben, die wir dann eben im Folgenden noch uns ansehen wollen. Und das war der Aufhänger wiederum für die Fragen und Antworten zur verspäteten Umsetzung der CSRD, die wir dann kurz vor Weihnachten veröffentlicht haben.
Das gerade angesprochene FAQ-Papier ist, so haben wir es mitbekommen, sehr, sehr gut aufgenommen worden im Berufsstand. Kurz vor Weihnachten, du hast es gesagt, haben wir es sozusagen auf den Gabentisch gelegt, haben kurzfristig unsere Facharbeit umgeswitcht, um uns eben auf dieses Szenario auch entsprechend dann möglichst gut vorzubereiten, die Hilfestellungen zu geben. Auch außerhalb unseres Berufsstandes haben wir dazu, so wie wir vernommen haben, durchaus Lob erfahren. Wie ist denn dieses Papier konkret aufgebaut, Anja?
Ja, wir haben das Papier in vier inhaltliche Abschnitte gegliedert und starten mit den Fragen und Antworten zur nicht finanziellen Konzernberichterstattung der Unternehmen. Da geht es dann insbesondere um Fragen zum anzuwendenden Rechtsrahmen und zum Sollobjekt sowie zu Befreiungsregelungen und weiteren Berichtspflichten. Dann haben wir einen Abschnitt zu Fragen und Antworten zum Auftrag zur Prüfung der nicht finanziellen Berichterstattung. Zur Prüfung selber gibt es auch einen eigenen Abschnitt und einen ziemlich langen Abschnitt bildet dann der letzte Abschnitt 5. Da haben wir nämlich zahlreiche Musterprüfungsvermerke aufgenommen für den Prüfer der nicht finanziellen Berichterstattung. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir schauen uns heute den Thema oder das Thema Berichterstattung an. Das wäre der Abschnitt 2 von unserem Papier. Und Bernd, dafür bist du prädestiniert, uns da einen kleinen Überblick zu geben. Welchen Rechtsrahmen müssen denn jetzt die Unternehmen anwenden für Kalenderjahr gleich Geschäftsjahr 2024?
Ja, ich glaube, diese Frage kann man Anja sehr deutlich beantworten. Und ich glaube, du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich zitiere hier mal unser Mitgliederrundschreiben. Sofern das Gesetzgebungsverfahren zum CSRD-Umsetzungsgesetz nicht bis zum 31.12.2024 abgeschlossen wird und das Gesetz damit nicht bis zum Jahresende 2024 in Kraft tritt, und das ist ja genau das, was letztendlich eingetreten ist, ist der gegenwärtige durch das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, also das damalige Gesetz aus 2017 geschaffene Rechtsrahmen zur nicht finanziellen Berichterstattungspflicht für 2024 weiterhin gültig.
Okay, das heißt, es gilt das HGB, das wir alle kennen. Jetzt fordert dieses HGB, und das ist so ein bisschen das Thema Befreiungsmöglichkeiten auch von Unternehmen, das HGB fordert auch bei Rechnungslegungsthemen immer eine Aufstellung von einem Konzernabschluss oder eben in dem Fall jetzt hier ein Konzernlagebericht im Einklang mit der Richtlinie 2013/34 EU. Das ist also die Bilanzrichtlinie, die ja durch die CSRD nun angepasst wurde. Was ist denn mit diesem Verweis? Ist das jetzt schon die Richtlinie nach CSRD oder ist das noch der alte Stand, die Richtlinie?
Auch diese sehr gute Frage, glauben wir präzise beantworten zu können. Nach unserer Auffassung ist es eindeutig der Stand vor der CSRD. Und dafür gibt es natürlich auch eine Begründung. In den genannten, aber auch in anderen HGB-Vorschriften werden ja Kurzzitate hinsichtlich der Bilanzrichtlinie entsprechend verwendet. An der Stelle aber, wo eben zum ersten Mal referenziert wird auf die Richtlinie, das ist zwar Paragraph 264, den Rest erspare ich mir, HGB, wird das Vollzitat verwendet, allerdings ohne einen Zusatz in der jeweils geltenden Fassung. Und das führt eben dazu, dass wir hier den Befund haben, dass eben es die Richtlinie ist, wie sie vor CSRD ausgesehen hat.
Okay, dann können wir uns merken, HGB vorher und Bilanzrichtlinie vorher. Dann wäre alles andere auch noch ein bisschen komplizierter. Aber was ist denn jetzt mit den ESRS? Die gab es ja, ich sage mal, vorher auch nicht. Dürfen denn Unternehmen die ESRS dann nicht anwenden?
Ja, das ist natürlich eine der ganz zentralen Fragen überhaupt, die sich jetzt ergeben haben, auch vor dem Hintergrund, dass viele Unternehmen in der Umstellung natürlich schon weit vorangeschritten sind. Und wir sind hier zu dem Ergebnis gekommen, dass die ESRS auch in der Tat angewendet werden können, aber nicht müssen. Auch dazu gibt es natürlich eine Begründung. Der Paragraph 289d HGB lässt ja gestützt auf die bisherige Richtlinie ausdrücklich die Nutzung von Rahmenwerken zu. Und aufgrund der Übernahme der ESRS in EU-Recht, die ja bereits erfolgt ist, gehen wir davon aus, dass die ESRS eben als allgemein anerkanntes Rahmenwerk anzusehen sind und damit eben auch zur Ausfüllung der bestehenden handelsrechtlichen Berichtspflichten herangezogen werden dürfen. Im Detail ist das dann etwas detaillierter. Das können nämlich alle ESRS sein, die hier herangezogen werden. Es können aber eben auch gestützt auf die bisherige Rechtslage, nach der ich Rahmenwerke auch nicht vollumfänglich anwenden musste, eben auch nur bestimmte ESRS sein oder sogar nur eine teilweise Anwendung einzelner ESRS wäre zulässig. Voraussetzung ist natürlich, dass eindeutig klar und transparent erkennbar ist, was die Unternehmen hier tun. Und ein ganz wichtiger Punkt, auf den werden wir auch noch zurückkommen, insgesamt muss ich natürlich die bestehenden handelsrechtlichen Berichtspflichten, die auch was zu Inhalten sagen, natürlich beachten.
Was heißt denn das jetzt konkret, dass ich die bestehenden Berichtspflichten dann auch noch mit beachten muss?
Ja, wir kommen nicht umhin. Das geltende Recht muss entsprechend beachtet werden. Wir dürfen das Rahmenwerk ESRS entsprechend anwenden. Allerdings kommt es hier natürlich, wenn ich das jetzt erstmals mache, zu einer Durchbrechung der Stetigkeit. Und dazu bedürfte es dann natürlich auch wiederum einer spezifischen Begründung aus dem geltenden Recht heraus. Da sind wir allerdings der Meinung, dass unter Bezugnahme auf die ESRS und die Bedeutung, die sie eben haben in der europäischen Konzeption der Berichterstattung, eben diese Begründung auch herangezogen werden kann und eine Heranziehung der ESRS natürlich dann auch zulässig ist. Um das nochmal zusammenzufassen, damit da auch Transparenz herrscht, unseres Erachtens haben die Unternehmen damit drei Optionen. Die Option 1 wäre die Erstellung der nicht finanziellen Berichterstattung unter vollständiger Anwendung der ESRS. Die Option 2 wäre die Erstellung der nicht finanziellen Berichterstattung unter teilweiser Anwendung der vorliegenden ESRS. Und die Option 3 wäre dann die Berichterstattung ohne jegliche Hinzuziehung oder Anwendung der vorliegenden ESRS als Rahmenwerk.
Ja, ich komme noch einmal zurück auf den Punkt, den du eben gesagt hast, mit der Einhaltung der bestehenden handelsrechtlichen Vorschriften. Wenn jetzt ein Unternehmen diese Option 1 anwendet und eben die ESRS vollständig schon anwendet, ist denn dann automatisch auch gewährleistet, dass die bestehenden HGB-Vorschriften eingehalten sind?
Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Leider steckt auch hier der Teufel im Detail. Deswegen muss man hier die Antwort, oder kann man nur die Antwort geben. Es kommt eben darauf an, es gibt leider keinen Automatismus, was sich eben, wie gesagt, daraus ergibt, dass ich eben den bestehenden handelsrechtlichen Rahmen, der eben aus dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz eben stammt, natürlich auch entsprechend berücksichtigen muss. Ich will das mal an ein paar Beispielen festmachen. Das eine wäre zum Beispiel die Wesentlichkeitsanalyse oder überhaupt die Frage, welchen Stellenwert oder welches Wesentlichkeitskonzept haben wir. Wir wissen ja, dass wir mit der CSRD und den ESRS eben das neue Wesentlichkeitskonzept der doppelten Wesentlichkeit bekommen haben. Das heißt, Tatbestände sind berichtspflichtig, wenn sie entweder für die wirtschaftliche Lage des Unternehmens relevant sind oder aber eben auch Auswirkungen auf die Umwelt des Unternehmens haben. Also eine Oder-Verknüpfung. Und bisher war es eben so, dass es eine Und-Verknüpfung war. Und das spielt natürlich jetzt schon eine Rolle, wenn ich jetzt das neue Wesentlichkeitskonzept, was in den ESRS ja manifestiert ist, entsprechend mich anwende. Zunächst mal, glaube ich, kann man festhalten, dass aufgrund der doppelten Wesentlichkeit, die jetzt gilt, eher eine Übererfüllung der Anforderungen des bestehenden Rechts letztendlich resultieren wird. Aber gleichzeitig kann es natürlich passieren, dass ich nach den ESRS zu dem Ergebnis komme, dass eine bestimmte Information unwesentlich ist und daher nicht berichtspflichtig ist, die aber im HGB ausdrücklich als zu berichtende Information genannt worden ist. Das würde dann dazu führen, dass ich trotz dem Befund nach dem ESRS zu dem Ergebnis komme, dass ich hier eben Angaben zu Konzepten und Ergebnissen beziehungsweise eben auch das Fehlen eines Konzeptes entsprechend berichten müsste und das eben auch besonders nochmal kennzeichnen müsste. Der zweite Punkt wäre das Thema auf Übernahme von Informationen mittels Verweisen, also diese berühmte Incorporation by Reference, die ist ja innerhalb der ESRS ausdrücklich vorgesehen. Und da ist zum Beispiel erlaubt, dass wir auf andere Abschnitte des Lageberichts verweisen, den Abschluss verweisen, einen Vergütungsbericht oder auch auf andere Offenlegungen nach europäischem Recht. Die CSR-Umsetzung in Deutschland, sprich das geltende HGB, hat aber dazu geführt, dass wir hier eine deutliche Begrenzung haben. Das heißt, es sind nur Verweise auf den Lagebericht zulässig, einschließlich der Erklärung zur Unternehmensführung. Und das muss ich natürlich, weil ja das geltende Recht weiterhin gilt, natürlich bei Verweisen beachten, würde also hier zu einer entsprechenden Begrenzung führen. Der dritte Aspekt sind die Übergangsbestimmungen, die die ESRS für die Erstanwendung bereithalten. Hier ist es ja so, dass man im ersten Jahr keine Vergleichsinformationen geben muss, sodass sich natürlich die Frage stellt, konfligiert das jetzt mit der geltenden Rechtsordnung? Da es aber so ist, dass das geltende Recht, sprich das CSR-Umsetzungsgesetz hier an der Stelle eben keine Vorjahresvergleichsinformationen eingefügt hat und im HGB, also wo wir nicht enthalten sind, wäre also hier quasi kein Problem zu sehen im Hinblick auf die Inanspruchnahme dieser Erleichterungen. Dann gibt es noch eine zweite Form von Erleichterungen. Das sind die schrittweise eingeführten Angabepflichten. Dazu gibt es eine eigene Anlage C im ESRS 1. Und hier werden eben die schrittweise eingeführten Angabepflichten aufgelistet. Die erstrecken sich dann über ein, zwei oder auch drei Jahre sozusagen des Hineinwachsens in die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also entsprechende Informationen können dann während dieses Zeitraums ausgelassen werden. Und wenn man davon Gebrauch macht, muss man natürlich schauen, ob das jetzt nicht wieder im Konflikt steht zu den schon genannten Anforderungen, die eben im HGB entsprechend etabliert sind.
Vielen Dank für diese umfangreichen Erläuterungen. Da müssen die Unternehmen sich ja auch dann doch auch einiges anschauen. Jetzt hat das DRSC ja zeitgleich mit uns ein Briefing Paper auch kurz vor Weihnachten rausgegeben, wo es genau um diese Fragestellung geht, nämlich ESRS als Rahmenwerk für eine nicht finanzielle Erklärung. Wie steht das denn jetzt in Beziehung zu dem IDB-Papier?
Ja, das ist natürlich auch eine Frage von besonderer Bedeutung. Zunächst mal zeigt sich natürlich, ich sage mal, die ganze Brisanz dieses Themas, dass das DRSC sich dieser Sache natürlich auch angenommen hat. Und man muss auch sagen, das DRSC ist hier sehr, sehr tief eingestiegen in die Materie und hat das eben auch in dem entsprechenden Papier niedergelegt. Wir haben das Ganze natürlich uns angeschaut und es sollte natürlich tunlichst so sein, dass wir eben nicht jetzt zu Auffassungsunterschieden oder Widersprüchen kommen. Und im Ergebnis, glaube ich, Anja, können wir nach unserer gemeinsamen Analyse sagen, dass wir hier doch grundsätzlich übereinstimmende Positionen haben. Ja, jetzt drehe ich den Spieß mal um, Anja. Und ein paar Fragen an dich. Begrifflichkeiten, wir haben das schon gemerkt, spielen hier eine ganz, ganz große Rolle. Und die Benamensung sozusagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder dieser Information hat sich im Zeitablauf, das wissen, glaube ich, alle geändert. Aber wie soll es denn jetzt nun gerade aktuell heißen? Sprechen wir von einer nicht finanziellen Erklärung, einem Nachhaltigkeitsbericht oder doch von einer Nachhaltigkeitserklärung nach den ESRS? Wie muss sich die Praxis hier einrichten?
Hey, kann man so ähnlich wie eben sagen, es kommt drauf an. Also grundsätzlich gilt das alte HGB oder das bestehende HGB. Und im HGB heißt es nicht finanzielle Erklärung oder gesonderter nicht finanzieller Bericht. Das haben wir ja immer schon zusammengefasst unter dem Aspekt nicht finanzielle Berichterstattung oder eben Konzernberichterstattung. Und deshalb haben wir diesen Oberbegriff auch in den Fragen und Antworten ganz, ganz überwiegend durchgezogen. Und wenn jetzt ein Unternehmen nach Option 2 oder 3, also sprich teilweise Anwendung der ESRS oder gar keine Anwendung der ESRS, eine nicht finanzielle Berichterstattung macht, dann heißt das Ganze auch nicht finanzielle Konzernerklärung oder eben gesonderter nicht finanzieller Bericht, so wie das eben auch vom HGB tatsächlich gefordert wird. Wenn ich aber auf die Option 1 gehe und sage, ich wende die ESRS oder das erste Set der ESRS vollständig an, dann sind wir schon der Auffassung, dass man dann eben auch den Begriff der ESRS verwenden sollte. Und die nennen das Ganze dann eben nicht finanzielle nicht finanzielle Erklärung, sondern sie nennen das die Nachhaltigkeitserklärung oder Konzernnachhaltigkeitserklärung. Aber, und deshalb bin ich gerade einmal durcheinander gekommen, dadurch, dass ich das HGB ja noch anwenden muss und eine nicht finanzielle Konzernerklärung eigentlich abgeben muss, kann ich auch beides nehmen. Also ich kann als Überschrift des jeweiligen Abschnitts im Lagebericht und so etwas fordern die ESRS, also wenn ich die ESRS anwende, bin ich automatisch im Lagebericht drin, dann kann ich das Ganze eben Nachhaltigkeitserklärung nennen, so wie die ESRS das fordern. Aber ich muss auch irgendwo darlegen, ich habe auch noch diese nicht finanzielle Erklärung. Dann kann ich also die Doppelbezeichnung nutzen oder ich erkläre unter der Überschrift irgendwo, dass es auch noch Angaben nach den derzeitigen Vorschriften des HGB eben gibt. Was wir aber dann auch nochmal diskutiert haben, was wiederum aus der CSRD kommt, ist der Begriff eigentlich Nachhaltigkeitsbericht. Den sehen wir auch grundsätzlich als zulässig an oder eben für den Konzern, Konzernnachhaltigkeitsbericht. Passt insofern zur CSRD, weil die eben von Nachhaltigkeitsberichterstattung spricht.
Da haben wir die Begriffslage sozusagen geklärt. Jetzt gibt es noch eine weitere Frage. Was ist denn mit der Verordnung nach der CSRD ist ja jetzt insofern eine Einschränkung der Rechtslage gekommen, als wir zwingend im Lagebericht berichten müssen. Wie gilt das für das Berichtsjahr 2024?
Ja, das habe ich ja gerade wirklich nur im Nebensatz gesagt. Also es ist so, wenn ich bei der bisherigen Rechtslage bleibe, dann verändert sich auch bei der Verordnung nichts. Das heißt, ich kann eine nicht finanzielle Erklärung in den Lagebericht aufnehmen. Ich kann aber auch weiterhin einen gesonderten nicht finanziellen Bericht machen. Wenn aber die ESRS vollständig angewendet werden, dann gibt es den ESRS 110 und der fordert einen eigenständigen Abschnitt im Lagebericht, so wie es ja auch die CSRD fordert. Ja, jetzt haben wir relativ lange gesprochen über verschiedene Themen und insbesondere immer wieder kam dieser Punkt, was ist bei einer vollständigen Anwendung der ESRS? Du hattest aber eben ja auch noch die Option 2 und 3 genannt, nämlich teilweise oder gar keine Anwendung der ESRS. Gibt es denn jetzt Angaben über das HGB hinaus, die ein Unternehmen immer aufnehmen muss, also auch bei Option 2 oder 3?
Ja, also zunächst mal muss man sehen, dass es ja allgemeine Anforderungen in ESRS 1 gibt, die wir beachten müssen, insbesondere eben im Hinblick auf die qualitativen Merkmale von Informationen. Das ist das, was der ESRS 1.19 verlangt. Und grundsätzlich gilt natürlich auch das gerade schon kurz dargestellte doppelte Wesentlichkeitskonzept, was ich meiner Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS 1 natürlich zugrunde legen muss. Aber im Unterschied zur vollständigen Anwendung der ESRS ist es eben so, dass ich eben auch auf einzelne nach der Wesentlichkeitsanalyse eigentlich als berichtspflichtige Informationen erkannte Informationen entsprechend verzichten darf. Über die formellen Anforderungen haben wir gerade schon gesprochen. Es ist eben keine verpflichtende Verordnung im Lagebericht entsprechend notwendig. Aber über allem steht eben immer auch, dass ich natürlich hier im Einklang mit den bestehenden handelsrechtlichen Vorgaben bleiben muss, wie sie in den 289er Buchstabenparagraphen HGB, im Wesentlichen glaube ich, ist es der C, entsprechend festgelegt sind. Und wichtig ist eben, die Abweichungen von den, nennen wir sie mal Full ESRS, müssen immer transparent und deutlich gemacht werden. Es darf also auf keinen Fall in irgendeiner Form der Eindruck erweckt werden, als würde die vorgelegte nicht finanzielle Berichterstattung unter vollständiger Anwendung, das wäre ja die Option 1, entsprechend erfolgen.
Okay, das würde jetzt dann ja gelten für die teilweise ESRS-Anwendung, also für Option 2. Was ist denn jetzt, wenn ein Unternehmen die ESRS gar nicht anwenden möchte, also diese Option 3 nutzt, dürfen dann auch gar keine Angaben gemacht werden nach den ESRS?
Ja, auf den ersten Blick sollte man das meinen. Grundsätzlich gilt natürlich dann ausschließlich das bestehende Handelsrecht. Allerdings, glaube ich, kann man es den Unternehmen auch dann nicht verwehren, einzelnen Angabepflichten oder Datenpunkten, wenn gewünscht, aus dem ESRS entsprechend in die Berichterstattung aufzunehmen. Auch hier ist natürlich ausgesprochen große Transparenz entsprechend erforderlich. Also Unternehmen dürfen dann zum Beispiel nicht angeben, dass es die nicht finanzielle Konzernberichterstattung unter teilweise Anwendung der ESRS erstellt hatte. Das wäre eben einfach zu wenig, bloß weil hier eine bestimmte einzelne Information aus den ESRS aufgegriffen worden ist. Ja, ich glaube, damit sind wir für den ersten Block, sprich unseren ersten Podcast, zum Ende gekommen. Damit bleibt uns beiden nur, Ihnen ganz herzlich Danke zu sagen, dass Sie uns bis hierher gefolgt sind. Sie haben gemerkt, das ist keine einfache Materie. Wir hatten gehofft oder auf den ersten Blick vielleicht auch sogar angenommen, dass es, was die Anwendungsfragen angeht, vielleicht etwas einfacher sein möge. Aber es ist es eben leider nicht. Es mag viele Gründe geben, warum man die CSRD jetzt nicht umgesetzt hat. Und wir haben ja schon das entsprechende Reformprojekt entsprechend angesprochen. Aber es ist eben, das muss man klar festhalten, rechtlich und von der Rechtssicherheit einfach des Gesetzes eben eine erhebliche Unsicherheit entstanden. Wir hoffen Ihnen hier mit unserem ersten Podcast schon mal ein paar Fragen beantwortet zu haben. Wie gesagt, wir werden das im nächsten Podcast fortsetzen. Da werden wir uns dann hauptsächlich mit dem Thema Befreiungsregelung und der Prüfung beschäftigen. Das Ganze wird auch zeitnah sicherlich nach diesem Podcast entsprechend veröffentlicht. Für weitere Fragen empfehlen wir natürlich unser FAQ-Papier, auf dem dieser Podcast hier basiert, oder eben auch die ergänzenden Materialien, die wir auf der Website des IDW da für Sie bereitgestellt haben. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Wir hoffen, wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank.
Das war der erste Part dieser Folge. Bleiben Sie dran. Nun folgt ein weiteres spannendes Thema.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns sehr, Sie heute zur zweiten Folge unserer vierten Staffel der Podcast-Reihe Fit für die Nachhaltigkeit begrüßen zu dürfen. Wir haben ja in der ersten Folge begonnen, uns mit den Fragen zu beschäftigen, wie eben aus der nicht zeitgerechten Umsetzung der CSRD in das nationale Recht resultieren, haben da den Schwerpunkt gelegt auf den rechtlichen Rahmen bzw. die konkreten Berichtsinhalte, also das Sollobjekt. Wir wollen uns heute schwerpunktmäßig mit einigen Fragen der Befreiung beschäftigen und dann eben vor allen Dingen das Thema der Prüfung, wie sie sich eben jetzt nach dieser aktuellen Situation entsprechend darstellt. Mein Name ist Bernd Stiebi, ich bin Fachleiter hier im IDW für den gesamten Bereich der externen Unternehmensberichterstattung, klassische Finanzberichterstattung in allen ihren Facetten, aber eben auch das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, und freue mich sehr, Anja, dass wir beide zusammen auch dieses Gespräch hier gemeinsam führen können.
Ja, ich freue mich auch. Mein Name ist Anja Schmitz, ich bin Senior Technical Manager Assurance, sprich im Prüfungsbereich hier im IDW tätig und beschäftige mich jetzt derzeit auch primär eben mit den Fragen zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und Bernd, um direkt einzusteigen, du hast es schon angesprochen, wir haben im letzten Podcast ja ziemlich viel gesprochen über die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen. Was wir uns noch nicht angeschaut haben, sind mögliche Befreiungsregelungen. Und wir haben diverse Fragen auch von Unternehmen gehört oder weitergetragen bekommen, die sich jetzt halt fragen, wie ist das denn, wenn ich eine konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung habe, müssen alle Tochterunternehmen auch berichten oder kann ich irgendwelche Befreiungsregelungen nutzen? Und da haben wir jetzt ja uns verschiedene Konstellationen für die Fragen und Antworten auch angeschaut. Und wenn wir jetzt erstmal starten mit einem Mutterunternehmen beispielsweise in Frankreich, die ja bereits die CSRD umgesetzt haben, wenn jetzt dieses Mutterunternehmen eine Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD aufstellt, kann diese denn dann wiederum ein deutsches Tochterunternehmen von seiner eigenen Verpflichtung, jetzt noch die nicht finanzielle Erklärung oder den gesonderten nicht finanziellen Bericht aufzustellen, befreien?
Ja, eine gute Frage. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen, dass generell die Anwendung von Befreiungsregeln in Konzernstrukturen ohnehin schon kompliziert ist. durch die Tatsache, dass wir jetzt hier im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland keine Umsetzung haben, wird es, glaube ich, nochmal komplizierter. Man kann insofern also auch auf diese Frage leider keine eindeutige Antwort geben. Es kommt also wie so immer drauf an. Wenn wir uns die aktuell gültigen Befreiungsregeln anschauen, dann lauten die wie folgt. Also ein berichtspflichtiges Unternehmen ist befreit, wenn es erstens in den Konzernlagebericht eines Mutterunternehmens einbezogen ist und zweitens der Konzernlagebericht nach Nummer 1 nach Maßgabe des nationalen Rechts eines EU- oder RWR-Mitgliedstaats im Einklang mit der Bilanzrichtlinie aufgestellt wird und eine nicht finanzielle Erklärung enthält. Eine parallele Vorschrift, Befreiungsvorschrift, gibt es dann in dem Satz später auch nochmal für den gesonderten finanziellen Bericht. Im letzten Podcast hatten wir uns mit der Frage beschäftigt, was bedeuten jetzt eigentlich Zitate im HGB hinsichtlich der Bilanzrichtlinie? Ist das ein dynamischer oder ein statischer Verweis? Und wir waren, Sie können es auch gerne nochmal nachhören, ja zu dem Ergebnis gekommen, dass es ein statischer Verweis ist und hier die alte Fassung der Bilanzrichtlinie gilt. Nach unserer Auffassung macht es allerdings Sinn, hier eben auch auf den Zweck der Regelungen entsprechend zu schauen. Und es erscheint sachgerecht, wenn für Zwecke der Befreiung nach Satz 1, das wäre also die Befreiung für die nicht finanzielle Konzernerklärung, den Anforderungen der Fassung der Bilanzrichtlinie vom Stand 1.12.21 gefolgt wird. Das ist also der Stand vor CSRD. Und die Begründung wäre, dass ansonsten eben für eine Befreiung bei der nicht finanziellen Konzernerklärung deutlich umfangreichere Anforderungen gestellt werden würden als bei einer Befreiung hinsichtlich des separaten nicht finanziellen Berichtes. Und das erscheint aus unserer Sicht nicht sehr folgerichtig. Ob das Ganze dann insofern aber wieder eben zu einer Befreiung von führen kann, kommt natürlich auch darauf an, dass eben der Bericht, der vom Mutterunternehmen aufgestellt wird, eben auch sämtliche HGB-Anforderungen, auch darüber haben wir beim letzten Mal ausführlich gesprochen, die eben an eine nicht finanzielle Konzernerklärung gestellt werden, erfüllt.
Ja, vielen Dank für diese schon ziemlich ausführlichen Erläuterungen. Aber es ist
kompliziert.
Ja, es ist wirklich extrem kompliziert. Aber ich komme jetzt natürlich direkt mit der nächsten Frage, weil jetzt haben wir über ein anderes europäisches Mutterunternehmen gesprochen. Was ist denn jetzt mit den deutschen Mutterunternehmen? Wir haben im letzten Podcast ja gesagt, die können entweder die ESRS voll oder ganz oder auch gar nicht anwenden. Aber wenn jetzt ein Mutterunternehmen sich für Option 1 oder 2 entscheidet, ist dann ein deutsches Tochterunternehmen befreit?
Ja, auch hier, glaube ich, hilft der Blick auf die Regelungen im Einzelnen. Und auch hier, glaube ich, ist eine Einzelfallentscheidung notwendig. Blicken wir zunächst mal auf die Voraussetzung Nummer 1, die ja bedeutet, dass wir einen Einbezug in den Konzernlagebericht eines Mutterunternehmens haben, der im Einklang mit der Bilanzrichtlinie aufgestellt ist. Wie schon gesagt, Verweis auf die Bilanzrichtlinie immer verstanden als statischer Verweis. Da es nun so ist, dass ein deutsches Mutterunternehmen wie auch das zu befreiende Tochterunternehmen im Hinblick auf die Konzern- oder eben Lageberichterstattung dem aktuell geltenden Rechtsrahmen des HGB unterliegen, können wir regelmäßig davon ausgehen, dass der vom deutschen Mutterunternehmen aufgestellte Konzernlagebericht eben im Einklang mit der vorherigen Fassung der Bilanzrichtlinie steht. Das wäre die Voraussetzung nach Nummer 1. Die Voraussetzung nach Nummer 2 verlangt ja, dass der Konzernlagebericht dann eben auch eine nicht finanzielle Konzernerklärung entsprechend erhält. Und hier kann man festhalten, dass eine unter vollständiger, das wäre die Option 1, die wir schon geschildert haben, oder teilweise Anwendung, das wäre die Option 2, wenn man die ESRS als Rahmenwerk eben annimmt, erstellter nicht finanzieller Konzernbericht befreien kann, wenn die Anforderungen, die eben ansonsten wie im HGB niedergelegt, implementiert durch das CSR-Umsetzungsgesetz eben entsprechend erfüllt werden. Auf diese Problematik, Sie merken, teilweise wiederholen sich die Kernanforderungen, hatten wir ja auch in der Vergangenheit im letzten Podcast hingewiesen.
Aber Fazit ist dann, wir haben eine Reihe von Einzelfällen, die auch individuell beurteilt werden müssen. Ich habe aber noch eine dritte Frage in dem Zusammenhang. Was ist denn mit der Befreiung des Mutterunternehmens selbst? Weil die CSRD erlaubt ja, dass sich Mutterunternehmen durch eine Konzernnachhaltigkeitserklärung, nenne ich es jetzt mal, selbst befreien können. Gilt das denn jetzt auch schon?
Ja, das muss man leider verneinen, weil wir eben diese Option nicht bekommen haben, mangels Umsetzung der CSRD in das deutsche Recht. Insofern bleibt dem Unternehmen letztendlich nur auf Ebene des Einzelrechtsträgers eben der Verpflichtung dadurch nachzukommen, also der eigenen Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung dadurch nachzukommen, dass es einen zusammengefassten Lagebericht nach den entsprechenden handelsrechtlichen Vorgaben erstellt und in diesem die nicht finanzielle Konzernerklärung mit der nicht finanziellen Erklärung des Mutterunternehmens zusammengefasst wird. Also wir Konzern- und Einzelerklärung letztendlich zusammenfassen. Und das Gleiche wäre natürlich auch nochmal möglich, wenn man einen zusammengefassten, gesonderten, nicht finanziellen Bericht entsprechend vorlegt.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss unserer Berichterstattungsthemen, die hoffentlich ein bisschen einfacher ist. Was ist denn mit der Angabe der wichtigsten immateriellen Ressourcen, die die CSRD auch verlangt, müssen die denn jetzt schon angegeben werden, auch nach dem geltenden HGB-Recht, das wir jetzt nur noch haben?
Ja, das ist ohnehin ein spannender Punkt innerhalb der CSRD. Ich will nicht sagen, dass es ein Fremdkörper ist, aber das ist ja doch jetzt hier eher was, was wir eigentlich so in der finanziellen Berichterstattung auch eher verorten würden. Also was könnte man sich natürlich auch vorstellen, ohne dass wir eine Nachhaltigkeitsberichterstattung haben. Aber nun ist es so, wie wir auch an anderer Stelle, die CSRD-Richtlinie ist nicht in das nationale Gesetz umgesetzt worden. Insofern fehlt also hier für eine Berichterstattungspflicht aktuell jede Rechtsgrundlage. Das kann also nicht gefordert werden. Ein logischer Umkehrschluss daraus ist natürlich, dass die berichtspflichtigen Unternehmen noch ihre bedeutsamsten nicht finanziellen Leistungsindikatoren angeben müssen, so wie es das aktuelle HGB jetzt eben fordert. Gut, Anja, damit machen wir mal wie angekündigt einen Schwenk zur Prüfung. Das HGB fordert ja bekanntlich keine inhaltliche Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem aktuell geltenden Stand. Viele Unternehmen haben aber natürlich in Erwartung, dass die Richtlinie entsprechend in 2024 verabschiedet wird, bereits einen Prüfer beauftragt. Und um eben der antizipierten Prüfungspflicht entsprechend nachzukommen. Nun stellt sich die Rechtslage ganz anders dar. Wie gehen die Prüfer oder sollten die Prüfer mit dieser Situation umgehen?
Ja, die Prüfer hängen wie so häufig an der Entscheidung ihres Mandanten. Und wir haben tatsächlich von vielen Unternehmen jetzt gespiegelt bekommen, dass eine Prüfung nicht mehr durchgeführt werden soll. Ich würde aber fast sagen, mindestens genauso viele haben gesagt, naja, wir machen die Prüfung trotzdem weiter. Dann ist es eben keine gesetzliche Prüfung, aber es ist dann eben eine freiwillig durchgeführte Prüfung. Viele Unternehmen haben ja auch schon in der Vergangenheit ihre nicht finanzielle Erklärung auch inhaltlich freiwillig prüfen lassen. Nehmen wir jetzt mal Fall 1. Also das Unternehmen sagt, es gibt keine Prüfungspflicht, damit möchte ich auch eben keine Prüfung mehr durchführen lassen. Dann ist auf jeden Fall eine Kündigung des Prüfungsauftrags möglich, unseres Erachtens. Wir erwarten aber in den Fragen und Antworten eher dazu, dass man sich ja einvernehmlich eben auf eine Aufhebung des Prüfungsauftrags dann entsprechend einigt. Im Übrigen ist es auch so, wenn jetzt Unternehmen ihren Abschlussprüfer mit der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung beauftragt haben, beispielsweise jetzt in Q1 oder Q2 von 2024, dann besteht auch die Möglichkeit, dass man nur den Teil zur Nachhaltigkeitsberichterstattung aufhebt und der Auftrag zur Abschlussprüfung bleibt eben unverändert bestehen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diese gesetzliche Prüfung weiter fortführen, eben als freiwillige Prüfungsleistungen, dann kommt eine Änderungsvereinbarung oder eine Ergänzungsvereinbarung vom Auftragsbestätigungsschreiben auf jeden Fall in Betracht. Halten wir auch für sinnvoll durchaus. Zumindest, wenn das Unternehmen sagt, ich weiche jetzt von der eigentlichen CSRD-Berichterstattung ab und entscheide mich beispielsweise für diese jetzt ja schon öfter genannten Option 2 oder 3, also teilweise oder gar keine ESRS-Anwendung. Jetzt gibt es aber auch viele, die das so ein bisschen herausgezögert haben mit dem Auftrag für eine Prüfung
und die schon gar nicht mehr davon ausgegangen sind, dass es eine gesetzliche Prüfung wird, sondern ich sag mal direkt in der Ahnung, dass das nicht mehr kommt, eine freiwillige Prüfung vereinbart haben, da ist natürlich dann auch keine Änderung des Auftragsbestätigungsschreibens nötig.
Ja, lieben Dank. Gehen wir mal von der Option aus, dass die beiden Parteien vereinbaren, dass die Prüfung fortgesetzt wird. Nun ist es, glaube ich, leicht vorstellbar, dass angesichts der drei Konstellationen, der drei Optionen, die wir ja hier nun schon ausführlich dargestellt haben, auch wieder nicht ganz triviale Folgefragen für den Prüfer damit verbunden sind. Welche Besonderheiten gibt es hier zu beachten?
Ja, die Prüfungsdurchführung an sich, die ist, glaube ich, gar nicht so das große Problem, was wir herausgearbeitet haben, was wir eben auch als großes Thema ansehen und was auch von vielen Berufsangehörigen an uns herangetragen wurde, war die Frage, was machen wir denn, wenn die teilweise ESS anwenden, die Unternehmen? Und da haben wir eben auch nochmal klargestellt, das hatten wir, meine ich, auch in dem Podcast zur Berichterstattung gesagt, genau wie die Unternehmen selber darstellen müssen, welche ESRS sie anwenden oder eben auch welche nicht, muss auch der Prüfer auch diese klare Abgrenzung natürlich achten und sollte auch einen entsprechenden Hinweis in den Prüfungsvermerk aufnehmen. Da kommen wir dann eben gleich nochmal drauf. Genauso wichtig ist, wenn jetzt das Unternehmen sich für die Option 3 entscheidet und sagt, ich wende die ESRS überhaupt nicht an, dann muss natürlich der Prüfer darauf achten, dass dieser Nachhaltigkeitsbericht nicht irgendwie den Anschein erweckt, dass die ESRS vollständig angewendet wurden.
Ja, lieben Dank. Kommen wir auf ein, glaube ich, nicht minder wichtiges Thema zu sprechen. Du hattest zu Beginn des ersten Podcasts, Stichwort Mitgliederrundschreiben, das Stichwort FICAP erwähnt. Und viele unserer Mitglieder, viele Prüfer treibt sicherlich die Frage, vor allem die Frage um, was passiert jetzt eigentlich mit den Honoraren? In 2024 wäre ja im Fall der zeitgerechten Umsetzung alle PI zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet gewesen. Das sieht nun anders aus. Deren Honorare für Leistungen, die nicht die Abschlussprüfung betreffen, sind wiederum durch den sogenannten FICAP begrenzt. Wie sieht die Situation hier aus? Welche Antworten kann man auf diese Fragen geben?
Also ganz kurz vielleicht, um nochmal alle abzuholen. Der FICAP, der gilt ja eben auch bei PI-Prüfungen und soll natürlich zur Unabhängigkeit beitragen. Und konkret begrenzt der FICAP die Nichtprüfungsleistungen auf 70% des Durchschnitts der Abschlussprüfungshonorare der vergangenen 3 Jahre. Wichtig ist hier, diese Nichtprüfungsleistungen sind auch Prüfungsleistungen. Also sprich, Nichtprüfungsleistung ist halt ein extrem weiter Begriff in der Abschlussprüferverordnung. Das heißt, er umfasst eben auch alle Prüfungsleistungen, die nicht Abschlussprüfungsleistungen sind. Und die sollen eben insgesamt gekappt werden auf eben diese 70%. Jetzt sagt aber gleichzeitig die Abschlussprüferverordnung, das kann ja wiederum nicht gelten für Prüfungen, die europarechtlich oder auch national vorgeschrieben sind. Das heißt, die werden wiederum ausgenommen von dem FICAP. Und eine entsprechende Änderung der Abschlussprüferverordnung hat die CSRD auch vorgesehen, sprich die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung von den Unternehmen würde nicht ins FICAP einfließen. Jetzt haben wir ja die Umsetzung nicht, aber wir gehen davon aus, und das wurde auch von dem Gutachten unter anderem bestätigt, und auch die APAS hat eine inhaltlich gleichlautende Verlautbarung auch kurz vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk eben herausgegeben, dass zumindest die Prüfungshonorare für die Prüfungen, die in Erwartung einer Umsetzung der CSRD durchgeführt werden, diese Honorare fallen nicht in den FICAP, weil man ja davon ausgehen konnte, dass es eine gesetzliche Prüfung wird. Derzeitiger Stand der Diskussion in unseren Fachgremien ist auch, dass wir davon ausgehen, wenn ein Unternehmen die Option 1 wählt, also die ESRS vollständig anwendet und damit faktisch sich CSRD-konform, wenn ich das jetzt mal verhält, dann würden die kompletten Honorare da eben auch nicht in den FICAP reingerechnet werden. Was wir gerade in den Gremien noch so ein bisschen diskutieren, ist die Frage, wie gehen wir denn mit den anderen Optionen um? Ab wann könnte man doch davon ausgehen, dass Prüfungshonorare für die Prüfung von nicht finanziellen Erklärungen dann eben doch in den FICAP einfließen? Da ist die Diskussion aber noch nicht abgeschlossen.
Gut, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man hier von einer, sagen wir mal, gewissen Beruhigung ausgehen. Und Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die die von den Mandanten gewünschten Prüfungen durchführen, können die auch guten Gewissens zu Ende bringen. Du hattest es schon angesprochen bei der Übersicht über unser FAQ-Papier, dass wir dort in einem letzten Abschnitt auch einige Musterformulierungen aufgenommen haben. Ich glaube, es wäre sicherlich hilfreich, wenn du diese für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch mal kurz erläutern könntest.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich hoffe, Sie haben sich nicht erschreckt, als Sie das gesehen haben. Das sind nämlich sehr, sehr viele Seiten, die wir da haben. Das liegt aber einfach daran, dass wir Mustervermerke erarbeitet haben für alle drei Optionen und dann teilweise auch noch mal einmal für Konzern und einmal eben für Einzelunternehmen, um die Handhabung einfach einfacher zu machen. Alle Prüfungsvermerke basieren noch auf dem ISAE 3000 Revised. Wir haben aber auch den internationalen Prüfungsstandard zur Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten in ISSA 5000 schon teilweise verarbeitet. Der ist ja im letzten Herbst verabschiedet worden, der ISSA 5000. Insbesondere erkennt man das daran, dass wir die Struktur schon übernommen haben. Also sprich, unsere Prüfungsvermerke starten alle mit dem Prüfungsurteil. Das ist in dem ISAE 3000 noch nicht der Fall. Da kommt das Prüfungsurteil erst am Ende. Dann ist allen gemein, dass wir, wie auch von der CSRD gefordert, ein Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit da drin haben in den Prüfungsberichten. Das heißt, wir haben ein negativ formuliertes Prüfungsurteil, das eben besagt, den Prüfern sind keine Sachverhalte bekannt geworden, um jetzt oder die dagegen sprechen, jetzt verkürzt gesagt, dass die nicht finanzielle Erklärung eben nicht in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften aufgestellt wurde. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben ja für die Option 3 Vermerke nochmal aufgenommen. Die entsprechen eigentlich weitestgehend den Vermerken, die Sie möglicherweise kennen, nämlich aus dem EPS 991, der ist ja jetzt auch schon 2 Jahre alt. Da hatten wir auch schon Muster für Prüfungen mit begrenzter Sicherheit drin. Wir wollten aber gerne jetzt eine einheitliche Berichterstattung für die Prüfungen gewährleisten und haben die deshalb geändert. Wenn Sie sagen, Sie möchten die alten Vermerke noch anwenden, ist das überhaupt kein Problem. Die sind weiterhin gültig und es handelt sich ja auch lediglich um einen Entwurf bei dem EPS 991. Das heißt, die Anwendung ist optional. Ganz spannend finde ich bei den Prüfungsvermerken mit der begrenzten Sicherheit noch ganz am Ende gibt es immer eine Zusammenfassung der vom Wirtschaftsprüfer durchgeführten Tätigkeiten. Das soll für die Adressaten einfach aufzeigen, welche Prüfungshandlungen sind denn da konkret gemacht worden. Das dient der Unterscheidung zu beispielsweise dem Bestätigungsvermerk. Wenn eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt wird, ist das eben doch nochmal was anderes als bei der Prüfung mit begrenzter Sicherheit.
Lieben Dank. Anja, ich glaube, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Aber eine letzte Frage, glaube ich, dürfen wir uns noch gönnen. Und das wäre die, wo denn die wesentlichen Unterschiede zwischen den genannten Musterformulierungen liegen.
Ja, wir haben insbesondere Unterschiede zwischen den Vermerken nach Option 1 und den jeweils anderen Optionen. Und zwar haben wir bei dem Vermerk nach Option 1 versucht, weitestgehend eben schon eine Prüfung nach der CSRD, ich will nicht sagen vorwegzunehmen, aber das so ein bisschen schon mal abzubilden. Und eben entsprechend umfasst eben auch der Prüfungsvermerk nach der Option 1 ein Prüfungsurteil zur vollständigen Anwendung der ESRS. Das heißt, wir haben eine Entsprechung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit den ESRS, einschließlich eben auch eine Aussage zur Wesentlichkeitsanalyse und natürlich eben auch Artikel 8 der Taxonomieverordnung. Die beiden anderen Prüfungsvermerke nach Option 2 und 3, die ähneln sich insofern weitestgehend, dass ja hier keine Übereinstimmung mit den ESRS angegeben werden kann, weil die ESRS nun mal nicht vollumfänglich eingehalten werden. Was aber der Unterschied zwischen Option 2 und 3 Vermerken ist, ist, dass der Option 2 Vermerk, sprich teilweise Anwendung der ESRS, der enthält einen Absatz zur Hervorhebung eines Sachverhalts. Und konkret ist der auch benannt, Grundsätze zur Aufstellung der nicht finanziellen Berichterstattung. Und da soll eben dann darauf hingewiesen werden, an welchem Abschnitt und wie inhaltlich der Mandant dargestellt hat, welche ESRS angewendet wurden oder eben auch nicht. Das haben wir bewusst ziemlich offen gehalten, um dem Mandanten zu ermöglichen, entweder zu schreiben, ich habe die und die ESRS angewendet oder eben auch zu sagen, ich habe die ESRS angewendet mit Ausnahmen von.
Gut, damit wären wir am Ende unserer zweiten Folge zu den Problemen der verspäteten Umsetzung angekommen. Sie haben gemerkt, der Gesetzgeber hat uns hier ein ganzes Tableau von Zweifelsfragen mit auf den Weg gegeben. Wir haben versucht, entsprechende Lösungen dafür zu finden. Wir haben versucht, diese eben auch in diesen beiden Podcasts möglichst pointiert Ihnen vorzustellen. Es ist eine komplexe Materie. Wir verweisen dazu, ich kann es auch noch wiederholen, natürlich auch auf die Ausführungen in unserem FAQ-Papier und ergänzende Materialien, die Sie bei uns auf der Homepage finden. Also insofern nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns hier trotz dieser sehr komplexen Materie bis hierhin gefolgt sind. Wie geht es jetzt weiter mit unserer Podcast-Serie? Wir wollen das Ganze natürlich weiterhin mit Leben füllen. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir haben jetzt hier im Vergleich zur Lage vielleicht im letzten Jahr, als wir mit dieser Serie gestartet sind, ein Moving Target bekommen. Das heißt, wir wissen jetzt eben nicht genau, was passiert. Und insofern haben wir eben auch im Unterschied zu den letzten drei Staffeln zunächst mal keine ganz feste Agenda, sondern wir haben uns vorgenommen, dass wir nach Möglichkeit natürlich Sie zeitgerecht informieren, alles, was jetzt eben kommt im Rahmen dieses angekündigten Omnibuses. Wir haben im Moment keine Detailinformationen, was da drin stehen wird. Man könnte auch sagen, keine Informationen, wer in diesen Omnibus einsteigen wird, wer also die Passagiere sind und wer letztendlich der Fahrer ist. Wir wissen auch nicht, wie sich das rechtstechnisch darstellen soll, ob das eine Verordnung sein soll, wieder in Richtlinien mündet. Da sind so viele, viele Fragen offen. Klar ist, dass es Ende Februar etwas dazu geben wird. Sie merken im Vorfeld, dieses Omnibus äußern sich unheimlich viele Organisationen dazu und versuchen sich da einzubringen, auch Stichwort Bürokratieabbau. Auch das IDW hat sich dazu jetzt kürzlich geäußert, das entsprechende Schreiben, und eigentlich sind es mehrere, finden Sie eben auch entsprechend auf Ihrer Homepage. Und ja, wir können Ihnen zusichern, wir werden alles, was da kommt, eben möglichst zeitnah hier auch in diesem Format aufgreifen und so gut wir das können, eben entsprechend informieren, wie es weitergeht. Insofern freuen wir uns, in diesem Fall die Anja und ich, wenn wir Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund und uns gewogen. Wir sehen uns. Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.